Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und hier ist Henning von den H-Blocks.
Hallo Henning, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. H-Blocks im Podcast ist für mich so ein kleiner Nostalgietrip. Ich bin auch schon ein bisschen älter und ich habe das eben gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe als erstes, als ich wusste, dass du kommst, in mein Plattenband gegriffen und habe da euer erstes Album rausgeholt, was ich natürlich auch von runtergeholt habe. Kommen wir vielleicht mal ganz kurz dann dazu. Aber der wichtigste Grund, warum du eigentlich da bist, und es ist ein sehr schöner, ist, dass es nach 14 Jahren, glaube ich, jetzt wieder ein neues Album gibt. Und darüber wollen wir natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt natürlich drüber sprechen. Und für alle, die vielleicht noch nicht genau wissen, wer die H-Blocks sind, waren, sein werden oder wie auch immer, auch musikalisch, vielleicht kannst du so eine ganz kurze, knackige Vorstellung machen.
Ja, also angefangen hat alles 1990. Ich kam gerade aus einem Austauschjahr in Amerika wieder und wir haben uns auf einem Schulfest mehr oder weniger bei uns in der Aula. Wir waren alle schon seit Kindertagen befreundet und hatten in verschiedenen Bands vorher schon gespielt und haben uns dann auf so einem Jam getroffen, mehr oder weniger, und sind einfach auf die Bühne gegangen und haben kurz vorher etwas abgesprochen. Und das war tatsächlich so was Ähnliches wie der erste Mashup, der uns begegnet ist, unfreiwillig, weil wir einen Song von DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, also die Band von Will Smith vorher, genommen haben, Nightmare on My Street, und ich darüber den Text von Parents Just Don't Understand gerappt habe. Das haben wir mehr oder weniger improvisiert und das hat für sehr viel Aufregung gesorgt, bei den einen positiv, bei den anderen negativ. Und daraufhin haben wir dann uns überlegt, treten wir nochmal gemeinsam mit ein paar Songs, hauptsächlich Coversongs, auf einem Schulfest oder auf einem Schulfestival auf. Und hat angefangen quasi als Red Hot Chili Pepper Coverband. Dazu muss man sagen, das waren noch Songs vor Under the Bridge und Blood Sugar Sex Magic. Und daraus sind dann plötzlich irgendwann eigene Songs entstanden. Und es war nicht geplant, dass daraus eine langfristige Karriere wird. Aber wie es der Zufall so wollte, hat das irgendwann ein Plattenlabel entdeckt. Das waren George Glück und Peter Meisel. Und die haben dann uns 1991 unter Vertrag genommen, mit uns ein paar Demos gemacht. Dabei ist dann Rising High entstanden und in der Folge dessen 1993 sind wir im Studio gewesen und haben Time to Move aufgenommen. Und Time to Move war so etwas, sag ich jetzt mal, der Durchbruch einer Musikrichtung, die man dann für ein paar Jahre Crossover genannt hat. Nicht, dass wir das erfunden hätten, das gab es auch schon vorher, viele Bands, die das gespielt haben, aber im Zuge dessen kam aus Amerika dann natürlich auch eine Welle später, Ende der 90er Jahre, was man dann New Metal nannte, zu dem wir uns jetzt nicht so hundertprozentig zählen würden, aber das ist schon sehr artverwandt. Aber wir haben immer weiter versucht, unseren Stil halt eben neu zu finden und waren dann mit diversen Sachen, also waren Ende der 90er in Amerika auf Tour, auf der Vans Warped Tour mit Eminem, mit dem Blink 182s, mit Black Eyed Peas, Pennywise, NoFX, Jimmy Eat World. Das war eine aufregende Tour 1999, haben auch den Soundtrack zu dem Film Bang Boom Bang gemacht, haben aber in der Folge uns immer gesucht und nicht gefunden. Und dann haben wir zwar jedes Jahr auch nach Corona dann noch Festivals gespielt, aber irgendwann waren dann mehr als 10 Jahre vergangen und wir haben uns im Proberaum irgendwann wieder getroffen, weil wir ein Festival in Münster nochmal spielen wollten. Das hat dann funktioniert und da waren 10.000 Leute und wir haben gemerkt, dass uns das immer noch viel bedeutet. Und haben uns dann im Proberaum getroffen, um zu gucken, ob da noch irgendwie was ist, und wollten mal schauen, ob wir vielleicht nochmal einen neuen Song hinkriegen. Und daraus ist dann tatsächlich eine ganze Platte geworden, die für uns sich sehr, sehr natürlich anfühlt. Und ich finde, am besten hat das der Ingo von den Donuts beschrieben, der sagte, das ist eigentlich euer zweites Album. Und die 30 Jahre dazwischen haben wir gebraucht, um zu den Wurzeln, zu unserer DNA zu finden. Und das Gefühl haben wir jetzt gerade.
Ja, gab es dann genau einer von euch, der gesagt hat, okay, jetzt machen wir es, also lass uns noch mal ein Album machen, oder hat sich das so ein bisschen so ergeben, nachdem ihr einfach gesagt habt, vielleicht kriegen wir noch einen Song hin?
Ja, wir haben uns nie wirklich aus den Augen verloren. Wir sind ja, wie gesagt, Sandkastenfreunde, kann man sagen. Aber ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Wenn bei uns war es zumindest so, dass wir gleich mit dem ersten Album so einen Durchbruch hatten, der für so viel Furore in Deutschland, aber auch im Ausland gesorgt hat, dass ich persönlich, kann zumindest für mich sprechen, mich das ein bisschen überfordert hat. Also vor allem, als dann das Business dazu kam, Geld dazu kam und ich dann den Fokus verloren habe und das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie auch Geschäftsmann sein, ich muss für andere Leute verantwortlich sein oder auch fürs Geld verdienen. Und da haben sich so ein bisschen die Prioritäten verloren. Dann kamen natürlich Jahre dazwischen, in denen es nicht so einfach funktionierte, wie wir uns das vorgestellt hatten, wie es am Anfang halt eben auch lief oder versprach. Und da sind viele Erfahrungen dazu gekommen, die viele Bands halt eben zu Anfang ihrer Karriere machen, bevor dann halt eben vielleicht das Album kommt, was zum Durchbruch verhilft. Und nachdem vieles halt eben nicht funktioniert hat, haben wir, sag ich jetzt mal, die kreative Phase so ein bisschen fallen lassen. Jeder hat andere Projekte gemacht und sich selbst irgendwie verwirklicht. Aber dann kommt doch irgendwann wieder dieser Punkt, wo die Freundschaft im Mittelpunkt steht. Und es war halt eben nicht dieser kommerzielle Druck da. Es ging nicht darum, ein Geschäftsmodell zu erfüllen oder in irgendeiner Form einen Druck von einem Label, von einem Verlag oder von einem Management zu haben, sondern wir haben uns getroffen, weil wir Lust hatten, Musik zu machen gemeinsam und weil wir wussten, dass wir das in der Konstellation halt eben auch am besten können. Und so ist dann tatsächlich halt eben ein Album entstanden, was wir jetzt auf dem Label der Donuts bei Solitary Man Records veröffentlichen werden.
Wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr es bei den Donuts veröffentlichen werdet?
Ja, die Musiklandschaft und vor allem das Musikbusiness hat sich ja sehr, sehr stark verändert. Und wir haben auch alles Mögliche schon erlebt, also was Labels angeht, was die Zusammenarbeit mit Major-Labels angeht. Wir haben auch ein eigenes Label gegründet für die letzte Platte, die 2012 rauskam. Und dann war natürlich, wie gesagt, wir hatten zunächst mal erstmal gar nicht über eine Plattenfirma oder über ein Label nachgedacht. Und dann waren plötzlich 10, 12 Songs da und wir dachten, ja, was machen wir denn jetzt? Und wir sind sehr, sehr eng mit den Donuts befreundet und kennen uns wirklich aus der allerersten Zeit auch schon. Und speziell unser Trommler Steady, der auch das Album produziert hat, und der Gitarrist Alex Siebenbiedel von den Donuts, der auch sich um das Management bei den Donuts kümmert, die sind sehr eng befreundet. Und die Frau von Alex hat auch bei uns im Büro lange Zeit gearbeitet. Und so war da die Nähe natürlich da. Und wir hatten das Gefühl, dass das insofern sehr gut klappen könnte, weil das Vertrauen da ist. Die Band weiß, kennt diese ganzen Schritte, ein Label aufzubauen, da halt eben auch schon viele Erfahrungen gemacht, um zu wissen, wie man halt eben mit einer Band wie uns umgeht. Sie kannten uns menschlich ganz gut. Und so hatten wir plötzlich so ein sicheres Zuhause, aus dem wir auch den Business-Aspekt sehr, sehr menschlich behandeln konnten. Und das funktioniert 1A.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Gerade du sagst, zum letzten Album selber dann ein Label gegründet und so weiter. Und die Donuts sind auch sehr angenehme Gesellen. Ich habe den Ingo auch bei mir schon hier im Podcast gehabt. Also ja. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es dann auch ein bisschen was für Wiedersehen ist auch.
Ja, vor allem ist es für uns ja auch so, wir haben die erste Platte ist sofort bei BMG veröffentlicht worden, also einem Major-Label oder einer Major-Plattenfirma, die keine Ahnung von Musik hatte, die aus dem Independent-Bereich kommt, mehr oder weniger. Die Begriffe Credibility und Bezug halt eben zu einer bestimmten Szene, das kannten die nicht, weil das Label Sing Sing Records halt eben eher für Projekte wie Lucy Electric oder anderes halt eben bekannt war. Und auch aufgrund unserer Musikrichtung, weil wir ja auch Bezüge zum Rap hatten, zum Pop hatten und natürlich auch zum Rock und auch zum Metal, passten wir nie so richtig in irgendeine Schublade. Und wir waren auch nie Teil einer wirklichen Szene. Und das war manchmal sehr hilfreich, aber auf lange Sicht gesehen fehlte halt eben so ein bisschen das Zuhause. Und das merken wir jetzt ganz deutlich, dass uns das wichtig ist, dass wir das bei den Donuts haben.
Kommen wir doch zum neuen Album. Heißt Fill in the Blank. Also gibt keinen Song auf dem Album, das so heißt. Welche Blank, was wird da ausgefüllt? Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
Also wir hatten tatsächlich den Plattentitel, bevor wir überhaupt Songs fürs neue Album hatten.
Okay.
Wir waren auf der Anniversary Tour 2024 und da ging es darum, dass wir sagten, okay, die Tour ist so gut gelaufen, wir würden gerne noch eine Tour anschließen. Dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt nicht nochmal einen schrägen Geburtstag feiern. Und das war dann so der Anlass, dass wir uns dann auch nochmal ins Studio begeben haben, um zu gucken, ob was funktioniert. Und waren so selbstsicher, dass wir irgendetwas schon, zumindest einen Song oder zumindest eine EP irgendwie zusammenkriegen würden. Und haben gesagt, okay, dann müssen wir das Kind irgendwie beim Namen nennen. Und ich im Speziellen habe immer das Gefühl gehabt, dass noch irgendetwas auf uns wartet. Also irgendeine Wunde muss sich für mich noch schließen. Und ich bin dann auf diesen, oder wir sind dann gemeinsam im Tourbus auf diesen Titel Fill in the Blank gekommen, weil ich das früher aus dem Sprachlabor, das gab es damals noch im Englischunterricht, dass man in so Sprachlaboren saß, Kopfhörer auf hatte, wie wenn 30 Leute gerade gemeinsam im Podcast sind. Und dann gab es so Sprachübungen und dann wurden immer Lücken gelassen, die man dann halt eben ausfüllen musste. Listen and say und fill in the blanks. Also such die passenden Bausteine sozusagen. Und jeder einzelne Song, den könnte ich jetzt gar nicht so einfach herausgreifen, um zu sagen, das ist der Song, der die Platte oder die Band momentan widerspiegelt, sondern es ist tatsächlich eine Momentaufnahme für die letzten 2 Jahre. Und das füllt viele Lücken. Und ich glaube, wenn Leute sich fragen, was ist H-Blocks eigentlich, dann könnte man sich das erste und das letzte Album anhören und sich dann vorstellen, okay, da liegen 30 Jahre dazwischen. Den Rest kann man sich dann mehr oder weniger denken. Ich glaube nicht, dass dann noch Fragen offen sind.
Nein. Ich finde ja auch, dass wir werden ja über die einzelnen Songs jetzt noch sprechen, wahrscheinlich nicht über alle, aber dass da auch schon man kann nicht jeden Song einzeln beschreiben. Also man kann ihn einzeln beschreiben, aber man kann es nicht komplett in eine Schublade packen, was ja auch gut ist.
Ja.
Ihr habt euch dann aber für einen Song entschieden, Straight Outta Nowhere, den ihr als erstes, wie nennt man es neudeutsch, gedroppt habt, als Vorabboten. Und ich weiß gar nicht, ob ihr damit auch schon gleich das Album angekündigt habt oder erst den zweiten. Weiß ich gar nicht genau. Auf alle Fälle, warum den? Ist der besonders oder hast du das Gefühl, er sagt was Besonderes über das Album aus oder...
Naja, es ist ein sehr kompromissloser Song. Ne? Also man kann jetzt behaupten, irgendwie, was ist der tiefere Sinn dahinter? Aber die Energie ist das, was uns als Band immer ausgemacht hat. Und für mich war es textlich halt eben anfangs so ein bisschen beängstigend, weil ich dachte, worüber soll ich denn jetzt schreiben? Also ich hatte viele Ansätze und viele Ideen, viele Zeilen, die mich so gereizt haben, die ich gerne mal benutzen wollte, weil es dazu natürlich auch Geschichten gab. Tatsächlich ist Straight Outta Nowhere eigentlich so, sag ich jetzt mal, am nächsten dran an einem belanglosen Battletext, könnte man meinen. Aber es ging für mich auch so ein bisschen darum, die Identität der Band auch nochmal einzuordnen. Also häufig ist, oder mir ist aufgefallen, dass ich selber auch spannend finde, wenn MusikerInnen halt eben Geschichten aus dem Leben erzählen, zu dem ich wenig Bezug habe. Also extrem harte Zeiten oder ein Leben auf der Straße oder eine Drogenproblematik oder ähnliches. Und das liegt natürlich nahe bei der Art von Musik, die wir gemacht haben, dass dann plötzlich auch Bands kamen, die dann natürlich irgendwie viel, viel krassere Storys erzählen konnten. Und dem wollte ich mich jetzt nicht verschreiben und mir irgendeinen Scheiß ausdenken und musste mich dann an einen Film erinnern, natürlich zunächst mal an N.W.A. mit Straight Outta Compton,
ja, Platte. Ja.
Aber dazu, ich weiß nicht, ob du das von dem Film schon mal gehört hast, gibt es einen Film Straight Outta Low Cash mit Chris Rock, den ich sehr, sehr witzig fand, wo es tatsächlich um jemanden geht, der auch gerne Gangster-Rap machen will, aber aus einer gut behüteten Familie kommt, aus einem guten Stadtteil von Los Angeles und dann im Prinzip so eine Fassade aufsetzt und irgendeine Geschichte verkauft, die nicht authentisch ist. Und an diesen Film hatte ich mich so ein bisschen erinnert, habe dann überlegt, okay, wo kommen wir denn eigentlich her? Also wo sind unsere Wurzeln? Und die Zeile Straight Out of Nowhere war dann halt eben so ein bisschen, ja, wir kommen nicht aus dem Nirgendwo, wie plötzlich sind wir da, sondern es ist unerheblich, wo wir herkommen, solange die Energie da ist. Und in der zweiten Strophe wird das dann ja aufgegriffen, 12 years, nothing but a slow jam. We were young kids and now we're grown men. Take a minute and we get back to the mayhem. Also, dass es schon einen gewissen Struggle gab mit der eigenen Identität und der Relevanz dieser Band und das, was wir zu sagen haben, halt eben auch umzugehen. Und in diesem Song geht es eigentlich darum, dass wir einfach Spaß haben, Musik zu machen und vor allem in diesem Moment, auch diesem Playback wollte ich halt eben einfach gerecht werden, was ja sehr, sehr viel Energie hat und sehr nah, sag ich mal, an den etwas härter gängigeren Bands ist.
Also ich fand schon, dass es für mich so ein bisschen auch Back to the Roots war. Also hast du schon gesagt, ihr habt euch auch ein bisschen mehr in vielen Songs auf die alten Sachen besonnen. Du hast gesagt, Ingo hat gesagt, ist euer zweites Album, also schießt irgendwo am Anfang an. Und ich finde auch, dass es einen gewissen, so ein Edgebox-Punch hat.
Ein schöneres Kompliment gibt's nicht.
Der so einen gewissen, ja, Wiedererkennungswert hat. So, also auch nach so vielen Jahren. Für mich jetzt persönlich.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, du hast dir das Time to Move Album etwas öfter angehört, jetzt im Vorfeld. Und da gibt es natürlich diese Riff-Thematik natürlich häufiger als man denkt, weil wir haben natürlich auch in der Erinnerung halt eben die Singles und die Hits hauptsächlich gespielt. Und zu der Geburtstagstour 2024 haben wir dann so ein Medley gespielt, wo jeder Song von dem ersten Album halt eben auch mal angespielt wurde. Und da haben wir dann halt eben plötzlich auch gemerkt, okay, da haben wir durch Zufall irgendetwas gemacht, was einen bestimmten Sound hatte, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber daran haben wir uns dann auch orientiert für das neue Album, dass wir gesagt haben, mit den Mitteln wollte Steady, unser Trommler und Produzent, dann halt eben arbeiten, dass man sich selber bewusst limitiert, gerade was Verstärker, was Sounds und was auch das Layering von Gitarren beispielsweise angeht. Und haben im Prinzip versucht, sag ich mal, unter den Voraussetzungen von Time to Move nochmal eine Platte aufzunehmen. Das hat natürlich in der Konsequenz nicht funktioniert vollumfänglich, aber dieser Leitfaden war da und insofern ist es auch ganz natürlich, oder ist es schön zu hören, dass dir das halt eben wie so eine Reminiszenz vorkommt.
Also auch so als Wiedereinstieg, wir machen wieder was, ich glaube, das wäre auch der Song, den ich ausgewählt hätte, so, wenn ich hätte auswählen dürfen. Also andere sind auch alles tolle Songs, aber wie so ein kleiner Kickstarter, finde ich.
Ja, ja, voll. Und ich glaube, diese Art von Musik funktioniert tatsächlich auch nur bei uns zumindest, wenn wir alles loslassen, keine Angst vor Klischees haben. Und da ist halt eben was angetriggert worden. So haben wir früher halt eben Musik gemacht. Irgendwie Gutze kam mit einem Bassriff in den Proberaum und dann sind wir alle durchgedreht, weil wir toll fanden, dass es wieder was Neues gab. Und dann habe ich mich treiben lassen und irgendwelche Zeilen halt eben in die Luft geschrien. Und irgendwann waren dann plötzlich Songs da und so ähnlich war das hier halt eben auch.
Also hat sich am Songwriting nicht so viel verändert, beziehungsweise jetzt wieder so wie vorher, also so wirklich so im Proberaum entstanden oder gibt da gar nicht mehr viele Bands?
Ja, mehr oder weniger. Wir waren jetzt nicht alle zu viert im Proberaum und haben gemeinsam Songs entwickelt. Gutze, unser Bassist, der kommt schon immer mit Ideen an und wichtig war vor allem, dass Gutze und Steady, also unser Trommler und unser Bassist, gemeinsam einen gemeinsamen Nenner finden. Weil so ist Agebox auch entstanden zwischen unserem damaligen Trommler und Gutze. Die haben Tag und Nacht halt eben zusammen im Proberaum gestanden und Bass und Schlagzeug geballert. Und die beiden haben dann im Prinzip so den Grundstein gelegt für die Songs, für die Playbacks. Und dann hatten wir so 30 Ideen und die haben wir dann gemeinsam betextet.
Ja. Gibt es einen Song, der euch selbst überrascht habt, nachdem ihr fertig gewesen seid?
Ja, also ich glaube, die zwei Songs, die am meisten, wo wir gemerkt haben, okay, das, da haben wir was richtig gemacht. Insofern, als dass wir uns vorher nicht klar war, dass der Song sich so entwickeln konnte. Und das waren, glaube ich, Corns About to Pop und Desperado. Bei Desperado wegen des Refrains, weil ich war mir sehr klar darüber, was ich in der Strophe machen wollte, textlich. Aber das, was Gutze sich für den Refrain gedacht hatte, das war für mich eigentlich ein anderer Song die ganze Zeit. Und ich habe dieses Playback nicht zusammengekriegt. Ich wusste nicht, wie er sich das vorgestellt hatte. Und er hatte eine Melodie dafür und diese Melodie war so schön, dass ich dachte, das kriege ich nicht vermittelt. Also mit dieser, ich wollte in der Strophe etwas machen, dass ich wütend und enttäuscht von der Welt bin und eigentlich diesem ganzen Frust halt eben mal Ausdruck verleihen. Und dann kommt dieser schöne Refrain, in dem eigentlich irgendwie was anderes passieren musste. Und dann kam Steady halt eben mit der Idee, eine Sängerin, die das dann demomäßig eingesungen hat. Ein Text, den wir vorher schon hatten, den ich auch 100-mal dann probiert hatte zu singen, was aber nie wirklich gefunkt hat. Und mit der Idee, dass wir dann halt eben später irgendwie eine andere Sängerin finden würden. Da haben wir dann auch alle möglichen Sängerinnen im In- und Ausland ausprobiert. Aber tatsächlich ist es dann die junge Frau geblieben.
Okay, und das war dann so überraschend für euch, dass das dann so funktioniert hat? Oder?
Ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie die Resonanzen auf den Song sind. Aber anfangs war es natürlich so, dann plötzlich eine Frauenstimme zu hören, ohne dass es irgendwie einen Übergang gibt oder ähnliches, sondern es wird ja gesanglich schon ganz gut abgeballert. Und dann kommt halt eben dieser schöne Refrain mit dieser Single-Note-Gitarre. Da war ich mir nicht ganz so sicher, ob das alle anderen auch so gut finden. Man kommt aber aus dem Studio und gewöhnt sich an so eine Nummer und ich habe sie einfach wahnsinnig tief ins Herz geschlossen. Auch gerade textlich gibt es ja zum Schluss diese Reprise, in der ich dann nochmal so textmäßig Gas gebe. Und das ist textlich so, sag ich mal, das für mich eine sehr, sehr wichtige Aussage, weil es so eine, ja, ein Teil einer Lebensbeichte ist, mein persönlicher Katechismus.
den zweiten Song, den du da angesprochen hast, war Corns About to Pop.
Ja.
Was hat den so ausgemacht?
Ich lebe seit 4 Jahren auf einem Reiterhof, auf einem Bauernhof. Und da hatten wir kurz vorher Apfelbäume gepflanzt, 5 Stück. Und beim Pflanzen der Apfelbäume musste ich immer an ein Erlebnis denken, was ich hatte, während wir in Amerika auf Tour waren, war ich zwischendurch, hat mir jemand mal eine Naturdroge angeboten, Rosenholzkerne nennen sich die, sehen aus wie Apfelkerne und haben eine sehr, sehr heftige, halluzinogene, LSD-ähnliche Wirkung. Und da bin ich 24 Stunden auf einem ziemlich heftigen Trip gewesen, der also ungewollt, wo ich mit Dinosauriern in der Schwerelosigkeit kommuniziert habe, mich selbst hypnotisiert habe, Gott gesehen habe, die Wände bewegen konnte mit meinen Händen. Also es war heftig und auch grauenvoll zugleich, weil es mich mental und körperlich in diesen 24 Stunden sehr, sehr fertig gemacht hat. Und darüber wollte ich dann in irgendeiner Form schreiben, weil ich ja, warum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und letzten Endes ging es auch um eine Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, dass ich das Gefühl hatte, dass die Kapazität dessen, was ich mir vorstellen kann, also meines Gehirns, größer wurde, als man das im Normalzustand halt eben so erleben darf. Und das fühlte sich halt eben so an, wie als wenn das Gehirn wie so ein Maiskorn halt eben aufpoppt. Und ich fand diesen Gedanken ganz gut, auch deshalb, weil es mich nach wie vor brennend interessiert, was genau macht einen kreativen Impuls aus? Und dieser Moment, kurz bevor es Peng macht und ich etwas verstehe und nachvollziehen kann und merke, okay, da ist etwas, dem ich nachgehen möchte. Das ist im Prinzip so dieser Pop-Effekt. Und dann gibt es ja halt eben auch in dem Mittelteil diesen Part, der damit anfängt. I got 5 new apple trees, razzle dazzle me, chew up the seeds, become easy, easy. Und darauf bezieht sich das eigentlich. Und ich finde den Song aus 2 Gründen auch noch bemerkenswert, weil es dann auch im Refrain wieder so die Idee gab, ja, was sagen wir denn jetzt? Eigentlich ist ja schon alles gesagt worden. Und dann kam irgendjemand, ich glaube Gutze war es, mit der Idee, der macht einfach na. Und das passiert halt eben nur, wenn man in einem Raum ist mit Leuten, mit denen man sich sehr, sehr sicher fühlt. Weil ansonsten wäre es früher so gewesen, dass Leute gesagt hätten, nee, das kann man nicht sagen, irgendwie, das ist doch Blödsinn, was soll denn das heißen? Aber es füllte halt eben die Lücke genauso wie das, was wir brauchten. Und wir machen Songs in erster Linie auch dafür, dass sie live auf der Bühne funktionieren. Dieses na, passt, funktioniert auf der Bühne oder beziehungsweise bei Konzerten extrem gut. Und dann gibt es ja halt eben noch diese Reprise am Ende, wo es so eine Reminiszenz halt eben an das Musiker- oder Muckertum, wie du es willst, gibt, wo speziell Gutze und Steady sich halt eben nochmal richtig ausgelebt haben.
Wie ist das im Gegensatz zu früher, wenn ihr aufgenommen habt, eure Songs irgendwie dann so halbwegs Richtung fertig gegangen sind? Gibt es heute mehr Kompromisse oder mehr Freiheit? Das vorhin schon ein bisschen mehr gesagt, der Druck ist zumindest weg, aber
es gibt tatsächlich gar keine Kompromisse. Und zwar, wenn einer von uns vieren, das haben wir uns irgendwann also als wir wieder angefangen haben, Musik zu machen, haben wir uns das gegenseitig versprochen, dass das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben und dass alle vier das Gefühl haben, das ist das Beste, was wir in dem Moment tun können. Sowohl auf der Bühne, als auch im Proberaum, als auch im Studio. Und es gab viele Momente, wo ich beispielsweise gesagt habe, das ist doch super. Und dann aber einer oder mehrere gesagt haben, nee, das stört mich irgendwie, das kann man so nicht machen. Und früher wäre da meine Frustgrenze viel, viel niedriger gewesen. Und es war sehr, sehr anstrengend, dann Dinge, die ich eigentlich gut fand, zu verwerfen und nochmal neu zu denken. Und dann irgendwann merkte ich, okay, jetzt verstehe ich, was die anderen meinen. Und ich war ja auch gezwungen, halt eben nicht mich querzustellen, sondern den Dialog zu und auch die Brille aufzusetzen, die anderen aufhaben. Und dann plötzlich zu merken, jetzt verstehe ich, was sie meinen. Und das Gleiche gab es aus deren Sicht natürlich in Bezug auf mich auch, dass wir halt eben keine Kompromisse akzeptieren, weil das wäre immer im Prinzip ein Verlust der ganzen Band gewesen.
Das heißt, in dem Fall Kompromiss schon so weit, dass man sich immer wieder aufgrund dieses Kompromisses wieder neu aufeinander einlässt, um das Ganze weiterzubringen.
Genau, ja. Und da muss irgendetwas sein, was noch besser ist als das, was sich momentan noch nicht hundertprozentig anfühlt.
Vom Anfühlen her, um welchen Song habt ihr da am meisten gerungen? Wo habt ihr, wer auch immer, ist ja vollkommen egal, immer noch wieder gesagt, da müssen wir noch was dran machen, oder ihr alle zusammen? Gab es da einen, der im Gegensatz zu einem, der vielleicht ganz leicht rausgeflutscht ist, wo ihr sehr rumgerungen habt, wo ihr auch noch lange rumgetüftelt habt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß, was du meinst, das kenne ich auch aus der Vergangenheit. Aber ich glaube, das, was für mich dieses Album auch ausstrahlt, ist eben diese Sicherheit, dass das ist, was es sein muss. Ne? Und es gab, sei jetzt mal technisch vom Mix und vom Master ja natürlich nochmal Herausforderungen, da müsste Steady was zu sagen. Aber wenn das auf irgendeinen Song zutreffen könnte, ist das tatsächlich Desperado, weil da natürlich auch immer die Frage war, okay, das wird eine Frauenstimme singen müssen, aber wer macht es denn eigentlich? Und das Vorbild für mich war immer der Film Dogma. Ich weiß nicht, ob du den
Ja, natürlich. Gerade erst mal wieder letztens geguckt.
Ja, genau. Und es geht in dem Song in erster Linie darum, dass, wie gesagt, dieses Gefühl, dass die Welt mir noch was schuldig ist und dass ich eigentlich so diesen ganzen Frust loswerden will. Und diese Wut und dann, als klar war, dass ich den Refrain nicht selber singen würde, hatte ich halt eben im Kopf, dass es eine gottähnliche Stimme sein muss. Aber so wie in Dogma wird ja
Gott... Von Alanis Morissette gespielt.
Genau. Also eine, konnte ich mir damals zumindest sehr gut vorstellen, dass Unschuld und Weisheit in einer Person zusammenkommen.
Okay.
Also so stelle ich mir auch, sag mal, das, was ich unter Gott verstehe, halt eben auch vor. Dass es nichts Verkorkstes oder im Prinzip so dieses Allwissende, aber trotzdem irgendwo eine Naivität in der Stimme, die auf eine gewisse Art und Weise eine kindliche Reinheit darstellt, mit einem, ja, die naiv klingt, aber extremes Wissen und Weisheit halt eben ausstrahlt. Und das ist für mich dann halt eben, sagen wir mal, Gott in Form von Alanis Morissette, die mir dann halt eben zusingt oder sagt, ey Junge, das ist nicht dein Kampf da draußen, komm nach Hause, da gehörst du hin. Und das Zuhause ist natürlich bei mir selbst. Ja. Also diese stetige Frage, wie finde ich zu mir selbst?
Es gibt einen Song, wo ich mehrmals den Text dann gehört habe und immer noch, ja, noch nicht, da kannst du auch vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, über die persönlichen Note dahinter komme, ist Come Clean. Der wirkt zumindest schon mal sehr persönlich. Ja. Aber da die Texte ja eigentlich von dir kommen, kannst du wahrscheinlich auch am besten was dazu sagen.
Ja, also bei dem Song lässt sich nicht verheimlichen, dass es um eine Suchtproblematik geht. Und ich bin seit tatsächlich am 6. März, wenn das Album rauskommt, ist mein vierjähriger Jahrestag der Nüchternheit, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Das war ein sehr weiser Entschluss und dieser Song ist eigentlich, sagen wir, sind so die 36 Stunden, in denen es nicht mehr zu verheimlichen war, dass ich heimlicher Trinker bin und was dann passiert ist. In der zweiten Strophe spreche ich dann ja davon, dass also eigentlich schon sehr, sehr banal direkt I gotta pack a bag, time to leave the house, living on a farm till I figure out what I really want, what life is all about, find a peace of mind that is paramount. Und so ist es tatsächlich. Also meine Frau hatte dann ziemlich schlimme Erfahrungen mit mir machen müssen, in der Form, dass sie halt eben nicht wusste, was mit mir los ist und ich es zumindest einigermaßen verheimlichen konnte, dass ich Alkoholiker bin. Aber irgendwann ging es halt eben nicht mehr. Und es gibt ja auch diese Zeile, taking gin straight to the head, did it nightly. Und meine Frau hat es dann irgendwann mich nachts um 3 mit einer Flasche am Hals halt eben im Wohnzimmer aufgefunden und da war klar, dass irgendwas passieren musste und ab da fing dann im Prinzip meine Rekonvaleszenz auf einem Bauernhof in Münster statt und das da bin ich bis heute geblieben und habe neue Routinen entwickelt und dieses Come Clean ist ja halt eben auch so im Refrain heißt es ja I'm breaking down, the whole world's breaking down. What you gonna do now? Und dieser Moment, in dem man im fortgeschrittenen Alter plötzlich merkt, dass man plötzlich vor einer Wand steht und in eine Sackgasse gelaufen ist, ist die Frage, was macht man jetzt? Ne? Und ich habe da einen sehr, sehr gesunden Weg des Umgangs gefunden, zum Glück, und bin da sehr, sehr dankbar für.
Wenn man da so einen persönlichen Songtext schreibt, gehst du dann damit hin und sagst, Leute, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, kriegst du Unterstützung, kann ich das so machen, soll ich das so machen? Und wenn ja, du hast es ja nur gemacht, bist du erst in den Text hingegangen und hast dann gesagt, lass uns daraus irgendwas machen, ich muss das jetzt irgendwie verarbeiten oder will das verarbeiten, oder hast du auf irgendwas, was ihr gerade im Proberaum wieder ausprobiert habt, gesagt, und da könnte jetzt das mein Thema genau reinspielen?
Tatsächlich ist es so, ich schreibe keine Texte vor, sondern ich habe Ideen im Kopf, mit denen ich dann oder Themen, mit denen ich dann im Studio sitze. Dann wird das Playback angemacht und dann schieße ich erstmal eine Zeile vor und sage, das könnte ich mir vorstellen, das würde ich gerne machen. Und wenn es passt, wird das dann von dem Rest der Band halt eben auch abgesegnet oder entweder gefeiert oder gesagt oder verworfen. In diesem Falle war es so, dass bevor wir mit den Texten angefangen hatten, war ein entscheidender Moment, dass wir im Studio standen und da ging es noch gar nicht um Aufnahmen, sondern eigentlich eher um eine Probe zu einem Konzert. Und da habe ich das ausgesprochen, was alle anderen schon vorher wussten. Ich war 2 Jahre trocken und habe gesagt, Leute, ich muss mal mit euch reden, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aber so diesen Klassiker, ich bin Alkoholiker. Und da ist viel Unausgesprochenes abgefallen. Das war so ein Moment, wo plötzlich unglaublich viel Sicherheit in dieser Viererkonstellation unter uns plötzlich wieder zurückkam. Dieses Freundschaftsgefühl und auch, dass es keine Vorwürfe gab, sondern einfach diese Erlösung, dass es endlich mal von mir auch ausgesprochen wurde. Und als es dann um die Texte ging, und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es teilweise halt eben, dass für mich eine große Herausforderung war, haben Gutze und Steady, die das Album ja auch produziert haben, gesagt, Henning, ist egal, was du schreibst, das Wichtigste ist, dass es authentisch ist und dass es so nah wie möglich bei dir ist. Und bei dem Text Come Clean war es jetzt so, dass ich dann wirklich einfach eins zu eins aufgeschrieben habe, was mir passiert ist. Das waren tatsächlich, eigentlich waren das 36 Stunden dieses letzten Moments. Danach sind zwar nochmal 2, 3 Rückfälle gekommen, aber da war klar, ich muss irgendetwas ändern. Ich muss da irgendwie rauskommen aus dieser Sucht. Und ich fand das gar nicht so bedeutend, weil für mich, das ist das eine abgeschlossene Geschichte, die mit all den Menschen, die es betrifft, auch geklärt ist. Und wir haben da alle gemeinsam unseren Frieden gemacht und arbeiten da auch nach wie vor dran. Und insofern war das keine so großartige Story. Und ich fand es auch jetzt nicht lyrisch, jetzt nicht großartig anspruchsvoll, weil es eigentlich nur so ein Tagebucheintrag ist. Und es hat aber die, wie gesagt, die Band, die restlichen Mitglieder in der Band halt eben sehr berührt. Und im Prinzip war das für mich dann auch nochmal so ein Wieder-Zurückholen dieser Gefühle. Und ich habe verstanden, dass da tatsächlich etwas aufgearbeitet wurde.
Finde ich trotzdem im Nachhinein sehr, sehr mutige Geschichte, diesen Schritt zu machen, weil es ist ja, man öffnet ja sich noch viel mehr Leuten. Also.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass sag mal, wenn ich von der Geschichte erzähle, ich dränge sie auch keinem auf, kommt häufig diese Reaktion. Also das ist, für mich ist es aber etwas, man muss dazu sagen, ich habe in meiner Suchtproblematik war es so, dass als ich die ersten 6 Monate trocken war, dachte ich, jetzt habe ich es geschafft, ich muss alle Leute davon bekehren, dass Alkohol der böse Teufel ist. Und meine Therapeutin hat damals schon gesagt, irgendwie, Henning, lass es bleiben. Du wirst diesen Genie nicht mehr aus der Flasche kriegen oder in die Flasche kriegen. Die Leute werden dich nur noch auf dieses Thema Alkohol reduzieren. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass es dann nochmal 2, 3 Jahre gedauert hat. Und eigentlich auf der letzten Tour habe ich erst angefangen, da Andeutungen zu machen, weil die Texte ja eh die Geschichte hergeben. Und dadurch ist es jetzt nicht so, die Geschichte ist ja für mich abgeschlossen. Ja. Es ist etwas, was nicht mehr wehtut. Es ist noch ein großer Teil von Scham da in Bezug auf Momente, die immer wieder hochkommen und auch ja, was ich Menschen damit angetan habe. Also ich habe niemanden verletzt oder niemanden körperlich verletzt oder irgendetwas gemacht. Aber die Menschen in meinem nächsten Umfeld, speziell meine Frau natürlich, sind natürlich stark betroffen. Deshalb spricht man von einer Co-Abhängigkeit. Und aber die Geschichte, ich habe keine Angst mehr vor irgendeiner Veröffentlichung. Und das wird ja häufig damit gemeint, wenn man sagt, das ist mutig, das zu machen. Für mich ist es, kann da nichts kommen, was mich überrascht, dass irgendjemand sagt, ich erzähle aber, wie das da und damals war. Das habe ich alles hinter mir.
Hast du quasi mit dem Song quasi erzählt?
Mit dem Song, aber auch, diese Scham und die Angst davor, dass irgendetwas ans Licht kommt, habe ich zumindest halt eben nur Menschen gegenüber, die mir wichtig sind, die ich auch drohen könnte zu verlieren. Und das ist ein sehr erlösender Moment gewesen, diesen Gang nach Cabanossi anzutreten. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass meine Frau auch gesagt hat, pass auf, du musst mit den wichtigsten Menschen in deinem Leben, musst du darüber reden. Und da habe ich auch verstanden, was die anonymen Alkoholiker halt eben machen. Es wird halt eben drüber geredet und dadurch manifestiert sich ein Bewusstsein für die Problematik und so war es bei mir auch.
Kommen wir nochmal zurück zum Musikalischen. Ich habe mir nochmal einen Song rausgepickt, wo ich denke, dass der jetzt erstmal verglichen mit den älteren Sachen und zu den Sachen, die jetzt auch ein bisschen nach den alten Agebox gingen, ein bisschen sich abhebt. Das ist Lights Out. Ich finde, dass der, ich sag's mal, aus meiner gesättelten Position, er klingt moderner als die anderen Songs. Also als viele der anderen Songs.
Ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
Ja, mir fällt kein passendes Wort ein, weil...
Das ist ja schön. Das ist auch was Modernes auf dem Album.
Also er arbeitet mit anderen Songs und ich weiß nicht, ein Stil-Update angepasst an die heutige Zeit. Mir fallen da gar keine Begriffe ein, aber man merkt irgendwie eine Veränderung. Ist das auch so ein aus dem Affekt entstanden, weil ihr natürlich auch viel andere Musik teilweise vielleicht auch hört und auch andere Ideen habt? Oder habt ihr gesagt, so jetzt müssen wir auch mal gucken, wer sind wir eigentlich heute? Oder wie wären wir, wenn wir komplett durch
waren? Nee, diese Art von Konzept, das einzige Konzept war tatsächlich, was ich eingangs schon angesprochen hatte, dass wir versucht haben, uns bewusst zu limitieren und nicht aus dem vollen Schöpfen, wenn es um Möglichkeiten geht, aufzunehmen. Also das heißt, die Songs sind nicht am Computer entstanden, sondern tatsächlich Bass, Schlagzeug. Das war, sag ich mal, so das, was vorgegeben war. Und da war halt eben diese Symbiose aus Gutze, der eher etwas traditioneller denkt, glaube ich, und Steady, der sehr modern denkt, wichtig, dass die beiden wussten, es gibt eine Schnittmenge zwischen den beiden. Und die haben sie halt eben im Proberaum gemeinsam gesucht, ohne dass da ich als Sänger oder irgendjemand dazwischen kam und sagte, das geht aber nicht, das darf man nicht machen. Sie haben dann ein sehr, sehr klares Bild entwickelt für sich, dass sie wussten, was sie da tun. Und diese Sicherheit haben sie dann mitgebracht, halt eben auch zum Texten. Daraus ist dann, also das war tatsächlich Lights Out auch einer der ersten Songs, die entstanden sind. Und es ist natürlich auch beeinflusst von der Thematik, von der wir gerade gesprochen hatten. Dieses Thema Scham ist, glaube ich, ein wichtiger Grund für viele Probleme, die es in meinem Leben und wahrscheinlich auch im Leben vieler anderer gibt. Sorgt ja häufig für Verdrängung in meinem Leben, Dinge, die ich unter den Teppich gekehrt habe, die ich mir besser mal vorher hätte angucken müssen. Und eigentlich geht es darum, dieses Knock, Knock, as I welcome you to my house, thank God I was just about to pass out, 20,000 empty bottles cover my ground. Eigentlich ist es so, ich mache die Tür auf zu diesem Geheimnis, wo das ganze Leergut die Wohnung bedeckt und wie es bei einem Suchtkranken und auch bei mir als Alkoholiker dann vielleicht ausgesehen haben mag. Und auch das Thema Pfand wegbringen oder neuen Stoff zu besorgen, ist dann ja auch nicht ganz so einfach, wenn man es heimlich machen muss. Aber das war dann halt eben so dieses sinnbildliche, ich mache die Tür auf zu meinem Inneren und nicht, damit die Leute sich von außen das betrachten können, sondern einfach um diese Scham loszuwerden und dieses Geheimnis, was ich versucht habe, halt eben zu bewahren, was für die meisten meiner mentalen Probleme dann auch gesorgt hat.
Hast du noch einen Titel, wo du sagst, über den möchte ich noch ganz gerne sprechen, weil er vielleicht das Album am besten für dich am besten repräsentiert oder
Nee, tatsächlich nicht. Also anders gesagt, für mich, ich habe gemerkt, dass für mich das wichtigste und schönste Gefühl war eigentlich, als 8, 9, 10 Songs fertig waren und ich gemerkt habe, okay, jeder einzelne Song ist ein Teil einer Geschichte, die wichtig ist, um zu erklären, worum es der Band jetzt gerade geht oder gar nicht für Leute draußen das zu erklären, sondern für uns selbst zu verstehen, worum es geht. Und du hörst den ersten Song und denkst so, ja, das ist gar nicht schlecht, aber irgendwie irgendwas fehlt da noch. Und dann kommt der zweite, dritte, vierte Song dazu und textlich baut sich da halt eben eine Story zusammen, aber auch musikalisch passt das alles zusammen. Und einen Song herauszunehmen würde nicht funktionieren. Das Album an sich ist wichtig, um den Status quo der Band beschreiben zu können. Und deshalb ist auch jedes einzelne Teil ein Stück, was halt eben in die Lücken passt, um das große Ganze sehen zu können. Ein Song, den ich noch ganz wichtig finde, der mir auch viel Spaß macht, weil er ein wichtiges Thema anspricht, ist Last Summer. Das ist auch die Single, die zur Albumveröffentlichung erscheinen wird, mit einem Video. Und da geht es tatsächlich so um unseren Moment, diesen 15 Minuten Fame-Moment, als wir auf der Vans Warped Tour waren, 1999 mit Eminem, mit Blink-182, Pennywise, Ice-T, Black Eyed Peas, NoFX, Jimmy Eat World und hast du nicht gesehen. Das waren 2 Monate, die uns alle, je länger das zurückliegt, umso intensiver halt eben im Kopf geblieben ist. Und eigentlich ist dieser Song eine Reminiszenz an diesen Sommer.
Also ein nicht mal unbedingt nostalgisch, aber ein Rückblick.
Ein Moment, den uns keiner mehr nehmen
genau.
kann.
Ja. Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen was auch zum Rückblick, weil ich ja nur auch so ein bisschen schon länger die Musik höre. Wenn ihr oder wenn du an dein Ich von damals, der gestartet ist, einen Spruch geben könntest, auf was er auf alle Fälle achten soll, hättest du da spontan einen parat, vielleicht über Fehler, den du gemacht hast oder
Die Antwort auf alle deine Fragen ist in dir selbst. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ungebetene Ratschläge das Dümmste ist, was man machen kann. Wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, kannst du mir mal helfen, bin ich der Erste, der dabei ist. Ein Grund für meine Probleme in meinem Leben war immer, dass ich immer meinte, den anderen Leuten das ihr Leben zu erklären, und das funktioniert nicht. Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr.
Hat Spaß
gemacht. Ja, ich bedanke mich sehr, dass du das so toll erklärt hast. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg mit der Platte und auch bei den Konzerten, die noch kommen, sind es nicht so viele, handverlesen. Vielleicht gibt es ja im Herbst noch was, keine Ahnung.
Ja, könnte gut sein.
Also viel Spaß bei allen. Danke, dass du da gewesen bist. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Tschüss.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.